Die Gesundheitsversorgung in Südbaden. Ich darf hierzu ganz herzlich die Frau Tamm begrüßen als Projektverantwortliche vom Gesundheitsamt Breisgau-Hochschwarzwald-Freiburg. Wir haben ein gemeinsames Gesundheitsamt, seitdem es damals die Eingliederung der unteren Sonderbehörden gab, hat man sich damals entschieden, gemeinsames Gesundheitsamt zu realisieren. Und da wir ja auch für den Bereich Gesundheit zuständig sind, obwohl wir eigentlich keine Personalressourcen haben, macht Herr Gurdel und ich machen das, wir machen das immer vereint. Und jetzt habe ich gehört, bin ich auch noch fürs Impfen zuständig. So wird jede Woche wird noch ein Päckchen draufgehauen, bis irgendwann mal alle zusammenbrechen. Aber das macht alles nichts, wir halten das durch. Also, Radio Dreieckland ist da für die, wird wie immer live berichten, nicht live berichten, aber wird die Sitzung aufzeichnen und wird dann Aufnahmen bringen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will meinen Wortbeitrag doch nicht gesendet haben, ist da Herr Menzel, sind Sie sicher da bereit, dann zu sagen, gut, dann wird er gelöscht. Also, Tagesordnungspunkt 1, Bericht über das Projekt sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung. Frau Tamm wird jetzt über den aktuellen Stand berichten. Es soll einen Überblick über den aktuellen Stand der medizinischen Versorgung im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und in der Stadt Freiburg ermittelt werden, um auch Verbesserungsmöglichkeiten herauszufiltern. Dabei geht es grundsätzlich um Fragen, wie die Gesundheitsversorgung im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und auch in unserer Stadt zukunftsfest gestaltet werden können und wie die medizinischen Akteure besser zusammenarbeiten können, um eine bestmögliche medizinische Versorgung für alle zu bieten. Der neue Ausschuss am Montag beschäftigt sich ja auch mit Gesundheit, also für Wirtschaft und Wissenschaft. Deshalb komme ich am Montag auch, weil zwei Gesundheitsthemen drauf sind. Also herzlich willkommen, Frau Tamm, und dann darf ich Ihnen auch gleich das Wort, an Sie das Wort weitergeben. Die Folien kriegen Sie, werden im Protokoll beigefügt. Ja, also. Ja, Frau Tamm, einfach dieses Rechteck draufdrücken und dann.
Und dann hören Sie mich. Und
hoffentlich. Dann hören wir Sie.
Ich mache hier einfach mal Doppelbeschreibung. Ach nee, dann kommen wir rückkoppeln.
Nee, genau, das ist nicht gut.
Ja, ich freue mich erstmal für die Einladung. Vielen, vielen Dank, Herr Gurdial. Und ja, ich freue mich noch mehr, jetzt Ihr Opener zu sein. Also lassen Sie sich die nächsten 10 Minuten etwas berieseln vom Gesundheitsamt. Meinen Namen kennen Sie ja schon, Julia Tamm. Ich habe ein Projekt gefördert vom Sozialministerium Baden-Württemberg. Und dieses heißt sektorenübergreifende Versorgung. Ich finde, das ist immer ein sperriges Wort, aber so ist nun mal der Fachtermini. Ich erzähle Ihnen aber gleich, worum geht es da überhaupt, und wir probieren das in einfach, damit es nicht zu kompliziert wird. Worum geht es also? Sektorenübergreifend bedeutet, wir gucken uns die unterschiedlichen Teile der Gesundheitssysteme an. Also das heißt, sowohl die ambulante Versorgung als auch die stationäre, als auch die Notfallversorgung. Und wir gucken, wie ist diese Kette hier miteinander verwoben? Wer macht was, um ja letztendlich ein zukunftsfestes, sektorenübergreifendes Konzept zu entwickeln? Das mache ich natürlich nicht alleine. Also Sie können sich vorstellen, ein Projekt mit erstmal einer Laufzeit von 12 Monaten und einer vollen Stelle ist natürlich eine Herausforderung an sich, zu schauen, was schafft man alles in 12 Monaten. Um das aber recht gut zu machen und um diese Fülle an Themen überhaupt füllen zu können, gibt es eine Kooperation mit der Hochschule Furtwang. Da müssen Sie sich das so vorstellen, wir haben 3 Professoren, Frau Schnee, Frau Steinhausen und Herr Waldmann. Mit denen bin ich alle 2 Wochen immer in einer Online-Konferenz. Und gleichzeitig habe ich aber auch von der Hochschule ganz viele Studierende, die bei mir Masterarbeiten und Bachelorarbeiten schreiben oder auch in Werksverträgen sind, um dieses Riesensystem überhaupt bespielen zu können und die Fragen und die Bedarfe und den Bestand, den wir brauchen, um zu verstehen, wie funktioniert das System hier bei uns. Und funktioniert es gut und wo sind die Lücken und was können wir besser machen? Ich habe Ihnen hier nochmal so ein, ja, ich nenne das immer Bienenwabennetz mitgebracht, in dem Sie einfach die Schritte etwas nachverfolgen können, denn das hört sich erstmal alles abstrakt an. Wir kommen aber gleich auch nochmal in Beispiele, damit Sie besser verfolgen können, wie arbeiten wir denn hier. Also das Erste, was man braucht, ist eine Bestandsanalyse. Verschiedene Studierende plus auch meine Kolleginnen der kommunalen Gesundheitsstrategien in dieser Abteilung arbeite ich nämlich. Die kommunalen Gesundheitsstrategien sind in der Stabsstelle von Frau Boro und von Frau Hirschhausen besetzt. Und die helfen mir natürlich auch noch und haben quasi dieses Projekt erfunden. Also Bestandsaufnahme bedeutet, wir gucken uns an, wie ist die Vernetzung innerhalb der Systeme und was gibt es und wen gibt es. Dann gibt es natürlich nach der Bestandsaufnahme die Bedarfsanalyse, also was und wen braucht es, wofür und wer kann das zuständig machen, wenn wir Lücken entdecken. Und die dritte Ebene, die wir immer mal wieder anschauen, ist natürlich auch, wir müssen in den Dialog und ins Gespräch gehen, Strukturgespräche machen. Deswegen sitze ich zum Beispiel auch heute hier bei Ihnen, um wieder den Sozialausschuss mal rückzukoppeln. Was machen wir hier? Und gleichzeitig versuchen wir aber auch, sowohl die Bürger mitzunehmen, als auch Experten. Und wenn wir das alles berücksichtigen, dann kommen wir in den Ist-Zustand und im Bestfall in ein zukunftsfestes Konzept. Zukunftsfestes Konzept bedeutet bei einer Laufzeit von 12 Monaten, wir machen Handlungsempfehlungen, um dadurch den Landkreis und die Stadt Freiburg dann so weit begleiten zu können, zu schauen, wie sind die nächsten Schritte. Die sind natürlich, vielen Dank, bei einem Projekt von 12 Monaten auch immer noch nicht klar. Das kennen Sie wahrscheinlich, Projektgelder von Sozialministerien, da muss man dann wieder auf Förderaufrufe warten. Jetzt muss ich ja erstmal die Regierung finden und dann gucken wir, inwieweit es wieder Förderaufrufe geben wird, wo wir uns dann vielleicht beteiligen können, um Anschlussgelder der Finanzierung zu gewinnen. Kommen wir jetzt mal zu den unterschiedlichen Paketen. Die ambulante Versorgung ist natürlich ein großes Feld, Fachärzte, Hausärzte, MFAs, was es alles gibt. Wir können natürlich nicht uns alles angucken und mussten jetzt für das erste Jahr uns immer bestimmte Themen innerhalb der Pakete raussuchen. Bei der ambulanten Versorgung evaluieren wir momentan, inwieweit sind die Hausärzte miteinander vernetzt? Wie sind deren Ambulantisierungspotenziale und deren Delegation? Also das bedeutet, es gibt medizinische Fachangestellte, die Zusatzausbildung machen, die nennen sich NEPAs, also nichtärztliches Personal. Und diese medizinischen Fachangestellte haben bestimmte Ausbildungen dann und werden Experte zum Beispiel für die Wundheilversorgung oder für Diabetes und dementsprechend können die dann auch innerhalb des Landkreises oder auch von Hausärzten in der Stadt von den Hausärzten Aufgaben delegiert bekommen, sodass der Hausarzt in diesem Fall entlastet ist, weil die MFA dann der Experte ist durch ihre Ausbildung und hat dadurch wiederum mehr Zeit für seine Patienten. Und hier ist natürlich interessant zu gucken, wie machen die Hausärzte das? Wie viele gibt es denn? Wie viele haben denn NEPAs? Wie viele sind in Ausbildung? Wie viele sind fertig? Und wer bräuchte denn da noch mehr? Oder wer kommt auch ohne Delegation klar? Und wenn ja, warum? Wie macht er das? In der stationären Versorgung, also das heißt, hier geht es dann wirklich um die Krankenhäuser, versuchen wir uns anzuschauen, wie ist die Bettenauslastung. Also gäbe es Sparpotenziale in dem Sinne, dass man sagen kann, gibt es verschiedene Operationen, die vielleicht auch ambulant getätigt werden könnten, weshalb jemand gar nicht in einem Krankenhausbett liegen müsste. Und inwieweit ist die Teilnahme an der gestuften Notfallversorgung der Krankenhäuser und wie disponieren die auch untereinander, wie wird verlegt und was passiert da? In der Notfallversorgung gucken wir explizit nach den Versorgungsstrukturen von Tracer-Diagnosen. Auch das hört sich jetzt erstmal übergalaktisch an. Was ist das? Eine Tracer-Diagnose sind die Diagnosen, wo es wirklich um jede Minute ankommt. Also so etwas wie ein Hirnschlag, ein Herzinfarkt oder ein akutes Polytrauma, also sprich ein schwerer Unfall. Und da zählt jede Minute. Im Moment ist es so gesetzlich, dass man sagt, innerhalb von 15 Minuten muss ein Notarzt und ein Rettungswagen da sein. Gesetzlich gibt es aber gerade Änderungen, die vorschreiben, naja, in 12 Minuten wäre auch ganz schön. Dementsprechend brodelt es gerade im System, in dem Notärzte und die komplette Notfallrettung sagt, also diese 12 Minuten sind kaum leistbar. Und noch viel spannender ist es, wenn wir uns natürlich unsere Begebenheiten hier vor Ort anschauen. Wir haben hier die Besonderheit, auch durch den Schwarzwald, dass wir noch ganz viel Luftrettung haben. Wir haben aber auch gleichzeitig die Schweiz- und französische Grenze. Und auch das sind Spezifikas, wo man hier schaut, wie funktioniert die Notfallversorgung hier und was braucht es. Braucht es in Titisee vielleicht nur einen Rettungswagen mehr? Braucht es einen Helikopter oder fehlt es am Notarzt? Oder läuft hier alles tutti im Gegensatz zu anderen Landkreisen und Städten? Und eigentlich haben wir gar nicht so ein großes Problem. Ich betone dieses große Problem, weil in der Notfallversorgung ist es tatsächlich so, dass man da natürlich immer aufbauen könnte, um schneller zu sein. Und da versucht man sich natürlich auch jede Menge Zusatzlösungen anzueignen, auszuprobieren. Und einige kennen Sie vielleicht, oder haben Sie schon mal gehört, bei uns gibt es zum Beispiel die Lebensretter-App. Und die Lebensretter-App bedeutet, es gibt eine App für Menschen, die erst Nothelfer sind und ausgebildet sind und sich freiwillig melden. Die werden in dieser App eingespeist. Und wenn es einen Unfall gibt und man sehen kann, wo ist der Standort dieses Unfalls und man sieht, in der Nähe ist jemand, der ist in der App eingetragen als Ersthelfer und der wäre jetzt wahrscheinlich schneller da als der Rettungswagen, wird derjenige mit einem Push-Up-Signal angestupst und kann schneller erste Hilfe leisten. Das ist eine Sache, die hier von der Uniklinik und auch in Kombination oder in Kooperation mit den städtischen Krankenhäusern hier sehr gut anläuft. Es konnten Leben gerettet werden. Es ist aber so, dass das auch ganz viel durch Spenden basiert. Also hier sehen wir eine sehr gute Lösung, die aber sich auch erstmal innerhalb der Landschaft verteilen muss, wo man dann gucken muss, gibt es eine Wichtigkeit und wie kann man das fördern. Es gibt natürlich noch mehr innerhalb des Gesundheitssystems. Ein großes Arbeitspaket Telemedizin und E-Health. Dazu haben wir eine Master-Abschlussarbeit, die sich angeschaut hat und gerade in der Endauswertung ist, welche Best Practice gibt es schon innerhalb unserer Modellregion, also was für Apps, was für Plattformen, was für Recherchen, um vielleicht als Patient den richtigen Facharzt zu finden oder was auch immer gibt es schon in Baden-Württemberg oder auch durch andere Modellprojekte und was wäre für uns in der Region einfach eine sinnvolle Angebotsergänzung. Gleichzeitig geht es natürlich auch immer, Bürger zu beteiligen und mitzunehmen. In dem Förderaufruf wurde ganz viel von Partizipation gesprochen. Jetzt ist Partizipation natürlich auch immer, wenn man sich das rein fachlich anschaut, recht schwierig, wenn man weiß, man hat ein Projektantrag geschrieben, kriegt eine Bewilligung für 12 Monate, hat aber von der Pike auf keine Bürger mit ins Boot genommen, die das Projekt mit erfunden haben. Deswegen ist hier immer die Frage, was ist Partizipation und was ist Partizipation in Zeiten von Corona? In unserem Fall war das erstmal nur der kleine Aufschlag und was wir abbilden können, die Gesundheitsumfrage läuft noch 2 Wochen, sowohl in der Stadt als auch im Landkreis, dass wir Bürger gefragt haben, durch eine digitale Gesundheitsumfrage, wie sie ihre Gesundheit einschätzen. Ich komme gleich noch mal inhaltlich darauf, was wir noch gefragt haben. Vielleicht hat auch jemand von Ihnen zufällig eine der Postkarten im Briefkasten gehabt, denn das war tatsächlich ein System, in dem wir 10.000 Postkarten sowohl in der Stadt als auch im Landkreis verteilt haben und die Bürger, die diese Postkarte bekommen haben, konnten sich digital beteiligen. Man muss hier natürlich wissen, um das Ganze noch mal etwas runterzubrechen, jedes Erhebungsinstrument hat seine Grenzen. Also es ist ganz klar, dass wenn man eine digitale Bürgerbefragung macht, dass wir dabei Menschen verlieren, die entweder digital einfach keinen Anschluss haben oder nicht lesen können oder der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Wir haben es natürlich versucht, auch aus wissenschaftlicher Sicht in Worten zu beschreiben, in denen es irgendwie möglich ist, es zu verstehen. Aber es ist immer so, dass bei jedem Erhebungsinstrument uns jemand wegfällt. Genau. Ich drücke auf die Tube, ich habe das Zeichen verstanden.
Das tut uns selber ein bisschen immer so leid, aber ne? Sonst kommen wir nicht durch.
Sonst kommen wir nicht durch, I try my best. Also jetzt jeder Punkt ein Satz. Digitale Gesundheitsbotschaft, da bilden wir auch auf, das sind Senioren für Senioren, Peer-Beratung, um eben digitale Zugänge zu schaffen. Dann wird eine regionale Versorgungskonferenz geschaffen mit Ärzten, Ärztekammern, Politikern, um eben mehr mit dem Thema in die Breite zu gehen. Jetzt erzähle ich Ihnen noch kurz, was bei der Gesundheitsbefragung gefragt wurde. Wir wollten wissen, welche Kenntnisse und Angebote hat unsere Bürgerschaft, wie erreichen Sie und welchen Zugang haben Sie zum Gesundheitssystem? Welche Informationen brauchen Sie für Ihre Gesundheit? Welche Verbesserungsschläge hätten Sie? Und zu Digitalisierung haben wir noch gefragt in Bezug auf Ihr Herz. Was wird genutzt? Was kennt man? Hier sehen Sie nochmal eine Folie, wo ich angesiedelt bin, habe ich schon gesagt, lassen wir schnell weg. Also Sie finden mich bei den kommunalen Gesundheitskonferenzen und bei der Stabsstelle Kommunale Gesundheitsstrategien. Was es noch braucht im Projekt, das ist in jedem Projekt so, Nachhaltigkeit wird immer gefragt, es muss ein Projektbericht geschrieben werden und studentische Abschlussarbeiten fließen mit in unser Projekt ein, sonst können wir dieses große Feld nicht beackern. Wie geht es weiter? Wir werten die Bürgerbefragung aus, wir bilden Gesundheitsbotschafter aus, wir machen eine Konferenz, wir erheben natürlich alle Daten und machen dann einen Bericht und es wird eine Vorstellung geben nächstes Jahr dann als, wie sind die Ergebnisse, und wir hoffen, Herr Lucha kommt und freut sich, sich die Ergebnisse anzuhören. Und der Bericht ist dann auch irgendwann fertig. That's it, hier sind meine Kontakte, ich bedanke mich. Ja, ich bleibe noch sitzen, falls Sie nachfragen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Vielen Dank, Frau Tamm, für den Bericht. Das war uns einfach wichtig, dass Sie darüber informiert werden, was hier so alles derzeit geplant ist, gerade von Ihrer Stabsstelle. Und der Erste, der sich gemeldet hat, ist der Hilbert, der ist auch Schatzmeister der von Ihnen erwähnten Lebensrettervereins mit der App. Herr Hilbert und dann Frau Weder.
Ja, vielen Dank, Herr von Kirchbach. Danke für den Vortrag, Frau Tamm. Ich mache es nur ungern, aber bevor sich was festsetzt, muss ich ein bisschen was korrigieren. Und zwar der Verein der Region der Lebensretter mit der App kooperiert mit der integrierten Leitstelle. Das ist ganz wichtig, weil dort drüber wird es im ganz regulären Alarmierungsmodus wieder gesamte Rettungsdienst, für den das DRK ja auch maßgeblich zuständig ist, auch für die Leitstelle, werden diese Einsätze vermittelt. Und in der Tat, ich will eins bekräftigen, leistet dieser Verein was ganz Wertvolles, nämlich diese ersten 3 Minuten, wo kein Rettungsdienst schafft, wo keine Helfer vor Ort schaffen, kann gewährleistet werden über diese App, wo mittlerweile in Freiburg schon über 1000 Helfer registriert sind, die dann in einem wirklich kritischen Notfall alarmiert werden können. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, der Rettungsdienst, was Sie angesprochen haben mit, wo kommt denn zusätzlicher RTW hin oder nicht. Der Rettungsdienst wird im Rahmen des Rettungsdienstgesetzes von dem örtlichen zuständigen Bereichsausschuss geplant. Frau Tamm war auch bei uns in der Sitzung. Und wir haben angeboten, damit hier nicht irgendwie Doppelstrukturen laufen, weil wir machen derzeit gerade ein Bedarfsgutachten eben genau zu den Vorhaltungen und zu den Standorten des Rettungsdienstes, dass wir das gerne zur Verfügung stellen können. Das ist jetzt eine Klarstellung einfach nur, damit hier klar wird, wie der Rettungsdienst geplant wird. Und dann noch eine Sache, dass das auch sich bitte nicht festsetzt. Es ist noch nicht Gesetz mit der Herabsenkung der Hilfsfrist. Das ist ganz arg wichtig. Die Sie genannt haben mit 15 Minuten ist korrekt. Die Herabsenkung ist derzeit auf Landesebene in Diskussion mit den 12 Minuten. Aber das ist noch nicht beschlossen und das ist einfach wichtig hier. Das wird das ganze System in Baden-Württemberg verändern, kann man sich ja leicht ausrechnen. Das sind 25% Vorhalteerweiterung, die es dann landesweit geben würde. Und genau deshalb ist die Umsetzung noch in der Diskussion, weil das bedeutet ja auch alles Personalbedarf. Und wir reden ja über Fachkräftemangel im Rettungsdienst und können auch wir können noch keine Notfallsanitäter backen. Und deswegen ist es gerade in einer landesweiten Diskussion, aber das Innenministerium ist auch im Rahmen des Rettungsdienstplanes. Das noch, aber vielen Dank auch für Ihren Vortrag.
Ja, vielen Dank, Herr Hilbert, für die Ergänzung. Frau Federer.
Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister und Frau Tamm, für den Bericht. Ich habe ein paar Fragen, und zwar das eine, ich wüsste gerne, ob das Thema Barrierefreiheit bei Ihnen eine Rolle spielt. Es gibt ja über Impulse Inklusion auch einen Bericht, ich glaube, der kommt ja noch, oder der war?
Der kommt im November.
Der kommt im November, aber wie sehr fließt der bei Ihnen ein? Das ist die erste Frage, weil da gibt es ja schon auch einiges an Defiziten, dass Menschen mit Behinderungen überhaupt sowohl ambulant wie stationäre Einrichtungen erreichen können. Das Zweite, ich wüsste noch mal gerne, wie sich das fügt, Sie mit Freiburg. Also Landkreis wird ja immer ganz gut über, weil eben die das Landratsamt das Dezernat Gesundheit und Versorgung unter sich hat und wir hier in Freiburg, also es hat sich ja vorhin schon gezeigt, das wird nochmal draufgepackt, aber eigentlich haben wir nicht so viel von diesem, von dieser Versorgung, wie der Landkreis es hat, also mit Stellenanteilen und so weiter. Und ich wüsste auch gerne, wie Sie mit der Gesundheitskonferenz, also wo sich das einbaut bei Ihnen, das habe ich noch nicht verstanden. Und dieses Thema Nachhaltigkeit, also wie soll das sichergestellt werden von dem, was Sie tun? Und diese digital oder diese Gesundheitsbotschafter, wie ist das gedacht? Sind die ehrenamtlich? Sollen die bezahlt werden? Also wie sollen die, das ist ja an sich eine gute Idee, wie soll sich das einfügen? Also auch in viele Dienste, die es ja gibt inzwischen.
Gut, vielen Dank. Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr, dann können wir nämlich die Fragen beantworten. Teilweise kann sie der Gordia beantworten, was jetzt Gesundheitskonferenz und Stellenanteile anbetrifft. Klar, Stellenanteile sind natürlich logischerweise bei Ihnen, beim Gesundheitsamt, weil wir ja gesagt haben, wir machen ein gemeinsames Gesundheitsamt. Das ist damals die Entscheidung so getroffen worden. Andere Stadtkreise haben sie anders getroffen, aber das ist jetzt vergossene Milch.
Ja, ich weiß schon, aber trotzdem.
Ja, da kann der Gordial nachher was dazu sagen. Mhm. Aber jetzt zu den anderen Punkten, Sie, Frau Tamm, und dann kann der Gordial ergänzen.
Gut. Ich fange mit den digitalen Gesundheitsbotschaftern an. Diese werden vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg ausgebildet. Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg hat ein Großprojekt, das heißt Gesund Altern Baden-Württemberg. Und das Landesmedienzentrum ist ein Kooperationspartner davon. Diese Menschen werden jetzt erstmal ehrenamtlich ausgebildet. Das ist eine allererste Kohorte. Es ist ein Versuchsballon in ganz Baden-Württemberg. Momentan werden in Baden-Württemberg, soweit ich weiß, um die 20 verschiedene Kurse angeboten und die werden durch das Großprojekt Gesund Altern auch begleitet. Und wir können jetzt schauen mit der ersten Kohorte, die hat eben angefangen, die habe ich eben begrüßt, wie wir diese weiter in unser Netzwerk einbinden. Es hat aber auch immer was damit zu tun, wer meldet sich da freiwillig und was will derjenige. Deswegen kann ich Ihnen noch nicht genau sagen, inwieweit sie wo landen, aber sie werden unser ganzes Netzwerk sowohl im Landkreis als in Freiburg natürlich etwas nützen. Und wir lassen die nicht alleine, sowohl die Seniorenplanung ist auch informiert und schaut, wo kann jemand hin. Wir gucken, kann es auch in einem Beratungsbüro, kann es auch zu einem Träger. Und wir müssen jetzt sehen, von den Menschen, die sich gerade ausbilden lassen, was wollen die? Denn es nützt ja nichts, wenn ich denen vorschreibe, wo sehe ich die. Wenn jemand ehrenamtlich was machen muss, muss er ja intrinsisch motiviert sein. Wir müssen gucken, wo muss derjenige, wo will er hin. Das kann ich Ihnen gerade noch nicht genau beantworten. Das ist jetzt einfach ein Versuchsballon und wird sich entwickeln. Die kommunale Gesundheitskonferenz hat mit der regionalen Versorgungskonferenz erstmal nichts zu tun. Da werden verschiedene Themen behandelt. Die kommunale Gesundheitskonferenz, da kennen Sie wahrscheinlich Frau Buro, die ist ja immer dabei, und Frau von Hirschhausen.
Nein? Die werden Sie aber noch vorstellen.
Okay, stimmt, beim nächsten Mal. Ja. Und die regionale Versorgungskonferenz, die guckt jetzt tatsächlich anhand der Ergebnisse und anhand der Phänomene oder auch Grauzonen, die wir aufdenken, wie kann sich das Gesundheitssystem mit welchen Problemen sich auseinandersetzen. Und da wird es ganz höchstwahrscheinlich Arbeitsgruppen gebildet werden, die dann etwas dafür tun zu den Dingen, über die wir dann reden werden. Jetzt haben wir noch eine Frage, die Sie beantworten wollten, und die vierte habe ich gerade vergessen.
Das andere Thema, was Sie zu Recht ansprechen, Frau Federer, geht wahrscheinlich vielen so. Was macht eigentlich das Gesundheitsamt und was macht es eigentlich für die Stadt Freiburg und was für den Landkreis? Und ich kann Ihnen sagen, beide Gebietskörperschaften haben ein Auge drauf geworfen, jetzt insbesondere aufgrund der Auswirkung der Pandemie, aber auch schon vorher, wenn es natürlich auch um die Themen geht, der ärztlichen Versorgung. Wie stellt sich in den nächsten 5 Jahren die ärztliche Versorgung für Freiburg dar? Vielfältige Fragen. Und deswegen habe ich auch jetzt 2 Maßnahmen mit Herrn Dr. Kappert, dem Leiter des Gesundheitsamtes, besprochen. Zum einen, wir wollen mehr Gesundheitsthemen hier reinbringen, um Sie zu informieren. Deswegen können Sie es heute durchaus als Auftakt verstehen, dass wir nach und nach immer wieder ein Thema bringen werden, beginnt heute mit Frau Tamm. Nächstes Mal werden Frau Boho und Frau von Hirschhausen kommen mit der Frau Baumgart, die ja diese AG mit Themen der Barrierefreiheit beleuchten werden. Da, die Vorlage habe ich schon, die ist schon bei mir durch, die geht schon, die werden Sie erhalten fürs nächste Mal. Und dann habe ich mit Herrn Dr. Kappert besprochen, dass er doch mal in die Sitzung kommen soll, um für vielfältige Fragen einfach mal Rede und Antwort zu stellen, aber auch mal, um einen Bericht aus seiner Sicht zu geben, was macht das Gesundheitsamt? Und es wird sich weisen, dass zum Beispiel ich vierteljährlich jetzt mit dem Herrn Dr. Kappert versuchsweise erstmal die AST-Themen mit ihm reflektiere und dann werden wir das so machen, dass über die Koordinierungsstelle bei Herrn von Kirchbach die Themen gebündelt werden und wir sie gebündelt über mich oder Herr von Kirchbach oder diese Koordinierungsstelle an das Gesundheitsamt geben werden. Und dann wird sich herausstellen, dass nicht alles ein Thema des Gesundheitsamtes ist, sondern der Kassenärztlichen Vereinigung zum Beispiel. Wenn es darum geht, was ist denn die ärztliche Versorgung in 5 Jahren, wenn die Babyboomer in Rente gehen? Haben wir da bei den Fachärzten einen Versorgungsleck? Das sind jetzt Themen, wo auch der Herr Kappert gesagt hat, das können wir dann in die Gesundheitskonferenz geben. Aber das müssen wir uns gemeinsam angucken als Landkreis und Stadt Freiburg. Und das sind die Themen, wo Sie jetzt darauf Acht geben können und uns begleiten können, aber auch Hinweise geben sollen, wo haben wir da noch ein Defizit. Aber das werden wir bearbeiten und das wird sozusagen auch Herr Kappert schließen, um Sie zu informieren, was macht das Gesundheitsamt und da werden wir jetzt nach und nach nachlegen. Vielleicht so viel. Und als Letzte noch, das ist in der Vorlage ABW Top 2. Am Montag ist auch dazu von unserer Seite schon in der Vorlage was geschrieben worden. Also da darf ich Sie auffordern, wenn Sie am Wochenende nichts zu tun haben, im hinteren Bereich findet sich das.
Sehr gut, also ich werde am Montag auch da sein und wir hatten ja auch das Thema am, beim Behindertenbeirat war ja auch die Frage Gesundheitsversorgung für Menschen mit Handicaps, dann eventuell Gesundheitshaus im kleinen Escholz, ja, das waren alles so Punkte, die wir hier diskutiert haben und wo wir sagen, da können wir vielleicht auch Impulse machen, ohne dass wir da jetzt in eine Trägerschaft von der Kommune reingehen, aber das sind auf jeden Fall Themen, die wichtig sind und wo man ja auch gesehen hat, dass hier noch ein Bedarf ist. Gut, ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Vielen Dank, Frau Tamm, für den Bericht und auch nochmal ergänzt zu dem, was Herr Gurria gesagt hat. In der Tat, es ist unsere Intention, das Thema mehr, mehr auch im Sozialausschuss zu behandeln. Das ist elementar, weil wir müssen da gucken, dass wir dann auch sagen wir, unsere Interessen logischerweise dort unterbringen, obwohl wir jetzt nicht die Dienst- oder Fachaufsicht haben, aber trotzdem, und das hat sich, muss ich sagen, in der letzten Zeit auch deutlich gebessert durch die strukturellen Veränderungen, die wir vorgenommen haben. Und das ist ja auch ein wichtiges Anliegen, dass wir hier sowohl Landkreis als auch Stadtkreis beachten. Es gibt natürlich unterschiedliche Herausforderungen. Das spielt aber bei den Hilfsfristen dann auch eine Rolle. Landkreis, größere Wege. Ja. Gut, in der Stadt gibt es vielleicht manchmal Staus. Aber das sind dann alles dann Punkte auch natürlich, wer bezahlt es, Konnexitätsprinzip. Und deshalb hat Herr Hilbert natürlich recht. Das sind jetzt erstmal Überlegungen. Und es nützt ja auch nichts, wenn irgendwie Hilfsfristen auf dem Papier stehen und dann können sie nicht eingehalten werden. Das wäre dann auch nicht Sinn und Zweck. Also, vielen Dank und weiterhin alles Gute für Ihre wichtige Arbeit beim Gesundheitsamt und damit auch für